Ich hoffe, dass es mit der Technik gleich klappt. Wir haben so ein bisschen Problem mit der Präsentationsgröße. Nimmt gleich hier alles ein. Ja, heute kommt Teil 2 unserer neuen Predigtreihe. So, ich hoffe, es klappt. Jawohl. Seht, es ist ein bisschen größer. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ihr auch sehen könnt. Ja, und Steffi hat also einen hervorragenden Einstieg gegeben, nämlich genau darum geht's. Es geht heute nämlich darum, echt ansteckend. Heute geht's also um das Echte. Was meine ich damit, echt? Heutzutage hört man ja viel von Fake News, ne? Was nicht in Ordnung ist, was nicht dem entspricht. Es gibt bei uns sogar eine ganze Jahreszeit, die sogenannte fünfte Jahreszeit, die diesen Fake News, hätte ich beinahe gesagt, diesem Unechten gewidmet ist, wo man gerne in eine andere Haut schlüpft, wo man gerne eine Maske aufsetzt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne eine von diesen hier aufsetzen würde, die ich jetzt hier zeige. Mach mal oben das Licht aus, Timon. Ja. Ja, kennt sie? Ich finde, Putin in der Mitte ist nicht ganz so gut gelungen, aber die anderen beiden trifft es ziemlich gut. Ja. Wer möchte gerne mal in dessen Haut schlüpfen? Keiner von uns wahrscheinlich, ne? Wer möchte denn ganz gerne mal in diese Haut schlüpfen? Mal ein Royal sein, ne? So eine Königin oder König, ne? Irgendwie sowas ganz Tolles. Vielleicht ist der ein oder andere da, der es gerne so ein bisschen mystischer liebt, der gerne mal so dieses Phantom der Oper mal so, ne? Und nun haben wir jetzt nicht so ganz viel Junge in unserer Mitte, denn da ist sicherlich so der Wunsch, auch mal gerne Spider-Man, so ein Superman zu sein. Ja. Was mache ich mit alledem? Wenn ich die Maske aufsetze, erkennt mich keiner, wie ich wirklich bin. Ich verstecke mich hinter einer falschen Identität. Ich gebe was vor, was ich nicht bin. Fasching, unsere fünfte Jahreszeit, wie sie ja auch genannt wird, da wird das ganz, ganz stark ausgelebt. Da möchte man endlich mal sich so geben, wie man sich sonst nicht so gibt, ohne dass man gleich erkannt wird. Und nun ist es ja so, dass wir Christen im Prinzip da keine Ausnahmen machen. Oder macht ihr da eine Ausnahme? Wie stellen wir uns eigentlich einen richtigen Christen, so einen vollkommenen Christen vor? Welche Eigenschaften müsste er haben? Ah, das ist mir jetzt ein bisschen zu global. Ruhig ein bisschen konkreter. Ich habe mal versucht, einfach so was zusammenzustellen. Wie dürfte diese Liste aussehen? Liebevoll, treu, dankbar, friedfertig, hilfsbereit. Ne, das geht also jetzt eine Weile so weiter. Ja? Erkennt ihr euch wieder? Da ist noch nichts zu Ende. Ja? Ja, auch ausgeschlafen, ne? Jetzt haben wir es. Ne? Ja, also ist sicherlich noch nicht ganz vollständig. Ich höre gerade, geduldig fehlt noch. Sicherlich auch noch ein Punkt, den ich noch hinzufügen könnte. Ja, das wäre also jetzt die Eigenschaft eines vollkommenen Christen. Und ich habe ja schon so ein bisschen gehört, so ein kleines Raunen ging durch die Reihen. Ne? Außer mir hat das wahrscheinlich keiner. Aber damit ihr euch so ein bisschen einordnen könnt, habe ich mal versucht, euch da so eine Hilfestellung zu geben. Ich habe da so einen kleinen Strahl von 1 bis 10. Ihr braucht jetzt nicht nach vorne zu kommen und ein Kreuz zu machen. Das könnt ihr für euch innerlich machen. Wo schätzt ihr ein, wo ihr an der Stelle seid? Der Witz an der Sache ist ja, dass ja die Menschen in unserem Umfeld, mit in dem wir uns bewegen, ja auch ein bestimmtes Bild von Christen haben. Was sie selbst nicht erfüllen, aber was sie halt eben auf einen Christen projizieren. Und wenn du dich als Christ outest, dann legen sie auf dich diese Folie und sagen, Mensch, ist er das? Ja, nur kommen wir nicht immer so ganz gut weg bei, ne? Das ist leider so. Ich habe mal einen Mann herausgesucht aus der Bibel, der kein Christ war und der Römer war, genau. Ich habe ihn aus zwei Evangelien, einmal aus Markus, einmal aus Lukas mal rausgesucht, aus der Hoffnung für alle. Das gleiche Thema, Jesus stirbt am Kreuz und der römische Hauptmann gegenüber am Kreuze stand, hat mit angesehen, wie Jesus starb und rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Oder wie es Lukas formuliert, der römische Hauptmann, der die Hinrichtung beaufsichtigt hatte, lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Betroffen kehrten die Schaulustigen, die zur Hinrichtung zusammengeströmt waren, in die Stadt zurück. Der Hauptmann, ein Centurio. Centurio kommt von Centuria, Hundertschaft. Also der hat 100 Leute befehligt. Also 100 Leute zu befehligen, da hast du also schon oder musst du eine gewisse Autorität aufbringen, um das zu bewerkstelligen. Und die römischen Truppen, damals ja so als römische Truppen, vom Empfinden her Weltherrscher, ja, bekannt als hart, rücksichtslos, zielstrebig, die an viele Götter glaubten, von denen sie hofften, dass sie ihnen beistehen würden und halt eben auch ganz besonders die Unterstützung ihres Gottes Jupiters immer erbeten haben als Garant für den Sieg. Also ein beinharter Typ. Jetzt stellt euch mal vor, ihr habt in der Verwandtschaft jemanden oder einen Bekannten, einen Freund, mit dem fahrt ihr in Urlaub und der hat diese Struktur. Und ihr habt nun gerade einen Kurs mitgemacht, Evangelium explosiv. Oder vielleicht so noch einen Kurs mitbelegt, hier missionarische Gesprächsführung. So, nun brennst dir auf dem Herzen. Den willst du weich klopfen. Wie groß schätzt ihr, dass eure Chancen dafür sind? Wahrscheinlich nicht so sehr groß. Ne? Die Person, selbstbewusst, mächtig, Einfluss, mit festen Standpunkten, musst du haben, wenn du so eine Position hast. Ne? Überzeugt von sich selbst, sonst kannst du keine 100 Leute befehligen. Und wenn er sich was zu Schulden kommen lässt oder irgendwie aus dem Rahmen fällt, hat er auch eine Menge zu verlieren. Also ist das nicht so einfach, so jemanden, Entschuldigung, so jemanden zu überzeugen. aus den Reihen Jesu, wer käme da als Erster in Frage? Was denkt ihr? Genau, Petrus, ne? Der Mutlose, Mutige, der Draufgänger, der aber genauso stiften gegangen ist wie fast alle anderen. Ja? Letztlich hat er denn auch gekniffen und ist auf und davon. Ja, also die Aktion missionarischer Einsatz bei der Hinrichtung können wir streichen. Wird nichts von. Jeder von uns hat in seinem Umfeld Menschen, mit denen er tagtäglich zu tun hat. Hat tagtäglich mit Menschen zu tun, die vielleicht ähnlich strukturiert sind. Wo man sagen könnte, Mensch, das ist ein harter Boden. Das ist ein harter Knochen. Und da ist mit all den positiven Eigenschaften, die wir da eben so gesehen haben, vielleicht nicht unbedingt einen Blumentopf zu gewinnen, wenn wir da eben das versuchen, verbal schmackhaft zu machen. Wir wissen, dass die Menschen, wenn sie Jesus in ihr Leben nicht aufnehmen, verloren sind. Das ist so. Das sagt uns die Bibel ganz klar. Was können wir vermitteln? Wollen wir ihm vermitteln, dass die Perspektive, wie es häufig so skizziert wird, für ihn da ist, dass er irgendwann mal auf einer weißen Wolke Harfe spielen darf, seine Ewigkeit lang? Sicherlich nicht so begeisternd. Aber was hat diesen römischen Centurio überzeugt? Der hat die ganze Hinrichtung hat er überwacht und begleitet. Ich weiß nicht, ob er von all den anderen Folterungen sowas von der Auspeitschung was mitbekommen hat. Zumindest zwei also bei der Hinrichtung dabei gewesen, bei der Kreuzigung. Und er hat mitbekommen, was Jesus sagte. Und ich denke, was ihn entwaffnet hat, im wahrsten Sinne des Wortes, war die Echtheit, was er erlebt hat, als Jesus da am Kreuz hing. Er ließ sich in der Situation seines Todes, ließ er sich nicht vor den, in Anführungszeichen, Kachen von vielen spannen, die nun gedacht haben, jetzt steigt er vom Kreuz. Jetzt kommt eine Heerschar von Engeln aus dem Himmel und er übernimmt jetzt das Regent. Irgendwas muss doch jetzt kommen. Irgendein Happy End, wie wir es aus vielen Filmen auch kennen. Ja? Es muss doch gut ausgehen. Aber Jesus war durch und durch authentisch, wie man das als echt auch bezeichnen kann. Er war im Leben das, was er auch im Sterben war. Authentisch. Und ich habe da so vier Punkte, die ich mit euch ganz gerne betrachten möchte. Das ist als erstes der Punkt echte Identität. Was heißt das für mich? Echte Identität. Gott ist mal gefragt worden, wer er sei. Und was sagte er? Ich bin der ich bin. Punkt. Das ist Identität. Der weiß, wer er ist. Ich bin der ich bin. Und wenn ich so etwas sagen will, wenn ich so in eine Position hineinkommen will, dass ich weiß, wer ich bin, ist eine ganz wichtige Thematik, dass ich aus der Vergebung lebe. Dass ich weiß, was Vergebung in meinem Leben bedeutet. Und ich habe hier hingeschrieben, Vergebung für die Feinde. Denn was hat Jesus am Kreuz gesagt? Genau. In dem Moment der größten Schmerzen, in dem Moment des Angesichts des Todes der Leute, die ihn ans Kreuz genagelt haben, das muss man sich mal vergegenwärtigen. In dem Moment sagt er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergib ihnen. Und wie geht es uns im Alltag? Da gibt uns einer nicht die Hand, uns grüßt einer nicht oder irgendwas anderes. Gegen so eine Situation, Lappalie ist ja schon weit übertrieben. Ja? Und wir sind beleidigt. Ja? Wir reden nicht mehr mit ihm, mit der Person. Wir fühlen uns auf den Schlips getreten. Soll er doch gucken, wie er alleine klarkommt. Vergebung sieht anders aus. Vergebung, es war bei Jesus nicht nur ein Wort, nicht nur Show, sondern er lebte es. Mit seinem ganzen Leben drückte er Vergebung aus. Wie oft hat er den Menschen gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Seine Liebe zu den Menschen war das, was das bewirkt hat. Und ihr kennt alle diesen Spruch von mir, es kommt niemals darauf an, was dir einer antut, sondern immer, wie du darauf reagierst. Wie du darauf reagierst, das ist unsere Verantwortung. Das ist sicherlich nicht immer leicht. Aber wenn wir uns den angucken, der sagt, folget mir nach, sollte uns das an der Stelle vielleicht die Kraft dazu geben. Das ist ja auch eine Entlastung. Ihr kennt ja das Wort, der ist nachtragend. Ja? Der trägt einem immer etwas nach. Der hat die Hände voll im übertragenen Sinne und trägt es immer nach. Ja? Der ist gar nicht frei für was anderes, weil er immer dir etwas nachträgt. Und da möchte Jesus uns einfach befreien, das Nachtragen hier ablegen, um frei zu sein für das, was er schenken will. Und was will er uns schenken? Er will uns eine neue Identität schenken. Er will uns helfen, dass wir erkennen, wer ich bin. Was hat Gott in dich hineingelegt? Es gibt keinen Menschen unter diesen circa 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt, die mit dir identisch sind. Du bist ein absolutes Unikat. So gewollt von Gott, wie du bist. Wenn du an dir vielleicht das eine oder andere zu bemäkeln hast, das geht uns allen so, ja? Aber trotzdem bist du ein Unikat, von Gott so gewollt. Und warum hat er das so gemacht? Weil er in dich Dinge hineingelegt hat, Fähigkeiten, Begabungen in dich hineingelegt hat, dass du Dinge tun kannst in einer Art und Weise, wie sie kein anderer tun kann. Du musst nur deinen Platz finden, es zu tun. Etwas, was wir auf keinen Fall machen dürfen, ist uns vergleichen. Du kannst kein Unikat mit einem anderen Unikat vergleichen. Deswegen ist es ja ein Unikat. Gott vergleicht uns nicht miteinander. Er hat uns als Unikat geschaffen und er liebt uns als Unikat mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen und er weiß um uns. Bei der Taufe Jesu, wir hatten ja nun kürzlich auch eine Taufe, was sagte da Gott, die Stimme, die aus dem Himmel kam? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war ein Ausrufezeichen. Und das wünscht er sich, dass wir das für uns auch so annehmen. Dass jeder von uns weiß, ich bin eine geliebte Tochter, ich bin ein geliebter Sohn des lebendigen Gottes. Und aus dieser Perspektive heraus weiß ich, wer ich bin. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ein Unikat, von ihm so geschaffen worden, wie ich bin. Sicherlich gibt es Leute, die Dinge besser können als ich. Ist ja auch in Ordnung. Die sollen ja auch andere Dinge tun als ich. Aber dafür kann der andere etwas nicht, was ich kann. Und deswegen brauchen wir ja auch die Gemeinschaft. Deswegen brauchen wir ja auch dieses Füreinander-Dasein, uns gegenseitig zu ergänzen. Das ist schon so wie so ein Puzzle. Dass Stück für Stück wir uns ergänzen mit unseren Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. Wer bist du? Müssen wir vielleicht über unser Selbstverständnis nochmal ganz neu nachdenken? Brauchst du da vielleicht jemanden, mit dem du mal drüber reden kannst? Mal drüber beten vielleicht, dass Gott hilft, an der Stelle dir es klarer zu machen, wenn es noch nicht so klar ist, dass du ein Geliebter des lebendigen Gottes bist oder eine Geliebte. Kommen wir zum zweiten Punkt. Ach, das ist auch so ein Thema. Da geht es nämlich um Gefühle. Als erstes habe ich da stehen, mich dürstet. Ich habe mich so ein bisschen an der Kreuzigung orientiert. Und etwas ganz Triviales, was Jesus halt eben auch empfunden hatte, am Kreuz war Durst. Im Angesicht des Todes hatte er Durst. Und er hat das auch zum Ausdruck gebracht. Vielleicht wäre jetzt in so einem Actionfilm was ganz anderes passiert. Ja? Was Dramatisches, was Befreiendes. Der Himmel geht auf und was weiß ich nicht, kommt und so weiter. Aber nein, Jesus steht die Situation durch und in dieser Situation hat er auch einfach Durst und äußert es. Und beim nächsten Punkt, was hat er da empfunden? Warum hast du mich verlassen? Und weil er Gefühle hatte und sie auch gezeigt hat, er hat ja auch geweint über Jerusalem. Er hat seine Gefühle nie zurückgehalten, sondern hat seine Gefühle geäußert. Hat er auch dieses Verlassensein auch gespürt und auch zum Ausdruck gebracht. Und da war ihm egal, wie wir 2000 Jahre später über diesen Satz, wie wir da theologisieren, was wir da daraus machen. Er hat sich verlassen gefühlt und hat dieses auch einfach zum Ausdruck gebracht. Jesus bleibt authentisch bis in den Tod. Und das ist eine Botschaft auch für uns, Gefühle zuzulassen. Viele von uns kennen das noch aus ihrer Kindheit. Ich kann da nur von mir sprechen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ne? Ein Mann weint nicht. So ein Quatsch. So vermeintliche Mann macht das nicht. Ja, ein Mann macht das nicht oder ein Christ macht das nicht. Menschenskinders, was haben wir uns da selbst gefoltert? Gefühle sind von Gott geschenkt. Und Jesus zeigt uns, dass er auch im Angesicht des Todes seine Gefühle auch geäußert hat. Und nicht zuletzt hat eben auch das Thema Versorgung für seine Mutter. Er hat Verantwortungsbewusstsein auch für seine Mutter empfunden. Und auch Gefühle damit für seine Mutter, dass sie versorgt ist. Er hat sich Sorgen gemacht um seine Mutter und hat diese Verantwortung, die ihm als Sohn ja obliegt, hat er weitergegeben. Und er hing da mit Schmerzen. Das war ja nicht so, dass der am Kreuz hing und das war alles toll. Als wenn wir zu Hause im Sofa sitzen und uns dann ein Fußballspiel oder sowas angucken, ne? So gemütlich war das dann nicht. Und in dieser Situation macht er sich Sorgen um seine Mutter und transferiert die Verantwortung, die er für seine Mutter hat, die er nicht mehr wahrnehmen konnte, weil er weiß, er wird jetzt sterben, transferiert er halt eben auf einen seiner Jünger. Was haben wir Christen manchmal für einen Kampf mit den Gefühlen? Wo wir meinen, ja, Christen müssen so oder so oder so sein. So ein Krampf. Ich kann mich da in meine christliche Kindheit erinnern, wo da so viele Regularien waren. Ein Christ macht das nicht. Ne? Wir dürfen kein Fernsehen gucken, wir dürfen kein Radio hören, die Frauen dürfen keine Hosen anziehen. Alles solche Dinge, die wir uns so selbst aufoktroyiert haben. Warum? Weil wir anders sein wollten, weil wir einem bestimmten Klischee entsprechen wollten, was wir eigentlich innerlich gar nicht wirklich waren. Und das gilt es abzulegen und auf das Wesentliche zu gucken. Authentisch zu sein, so zu sein, wie Jesus uns geschaffen hat und das zum Ausdruck kommen zu lassen, was er in uns hineingelegt hat. Und alles andere als Ballast einfach abwerfen. Das, was Jesus uns gegeben hat, dürfen wir annehmen und dürfen auch entsprechend leben. Wir sollen so leben. Als dritten Punkt, leben in einer echten Überzeugung. Jesus sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das hat auch einiges an Unmut bei den Zuhörern, den Pharisäern hervorgerufen. Denn das ist ein Vers aus dem Psalm 36, Psalm 31, den Vers 6, Entschuldigung. Da zitiert er halt eben jetzt diesen Psalm und bezieht ihn auf sich. Und das hat sicherlich bei den Pharisäern so einiges auch an Unmut hervorgerufen. Das war ihm sowas von egal. Ja? Denn er wusste, wer sein Vater war. Und darum hat er das auch so formuliert. Mein Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich weiß, wo meine Zukunft ist. Ich weiß, wo das Ziel meines Lebens ist. Ich habe eine Lebensperspektive. Da wartet schon was auf mich. Ist das das, was wir von uns auch so sagen können? Dieses Rückgrat, was er da gezeigt hat, ließ es sich auch durch Folter und durch Kreuzigung nicht brechen. Ein Mann mit Rückgrat. Und dann zweitens sagt er dem Schächer, der neben ihm da auch am Kreuze hing, seinen Leidenskollegen, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Eine feste Zusage. Warum? Weil es eine tiefe Überzeugung war, weil er es wusste. Er wusste, wo er hingeht. Deswegen konnte er ihm das zusagen. Aus dem tiefen Bewusstsein heraus, weil er weiß, wo er hingehen wird, spricht er ihm das zu. Und das ist auch unsere Perspektive. Wir werden mit ihm einmal im Paradiese sein. Das ist deine und meine Bestimmung. Wow! Das ist doch sagenhaft. Das Paradies wartet auf uns. Kommen wir zum letzten Punkt. Echtes Geständnis. Noch in anderer Hinsicht ist das Thema Echtheit von besonderer Bedeutung. denn wir schließen uns jetzt in dem Kreis am Anfang wieder zu unserem Strahl, wo wir einfach sehen, okay, wo hast du jetzt dein Kreuz hingemacht? 1-10. Und wir wissen, dass wir in vielen Dingen noch versagen. Dass wir die 10 Punkte nicht ankreuzen können. Vielleicht hoffen wir, so etwas nahe zu kommen, so an die 9 vielleicht im einen oder anderen Punkt. Aber dafür sind wir in anderen Punkten halt eben wieder viel weiter links. Wir werden weltweit außer Jesus keinen finden, der in allen Punkten bei 10 ein Kreuz machen kann. Das ist so. Und das ist auch weiters erstmal nicht schlimm. Weil Jesus kennt dich und mich durch und durch. Und er weiß genau, wo unser Defizit ist. Und er reicht uns die Hand und sagt, komm, ich will dir helfen. Ich will dir helfen, dich zu entwickeln. Ich will dir helfen, das, was ich dich hineingelegt habe, aufblühen zu lassen. Ich war gestern Abend so ein Stück begeistert. Wir waren nebenan zum Geburtstag und wir kamen zurück, es war schon dunkel. Wir kamen hinten über den Hof und meine Schwiegermutter hat im Beet hinten so Lilien gepflanzt. Die waren gestern noch zu gewesen, war richtig dick noch zu und die entfalteten sich so. Das ist ja ein Traum, wie die aussehen. Ja? Einfach ein Traum. Und man kann sich eigentlich gar nicht so richtig satt sehen dran, so herrlich ist das. Und so musst du dir vorstellen, ist das, was Gott in dich hineingelegt hat. Er ist noch verschlossen. Und dann lässt er seine Liebe auf dich scheinen. Du lässt das zu. Du machst keinen Schirm drüber, dass die Sonne nicht rankommt, sondern du lässt zu, dass Gottes Liebe dein Herz erreicht. Und du merkst auf einmal, wie es aufgeht. Und das, was er in dich hineingelegt hat, wir haben heute Morgen in der Losung gelesen, Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in euer Herz durch seinen Geist. Sie ist da und sie möchte aufblühen in unserem Leben. Und wenn das sichtbar wird, Geschwister, dann bist du authentisch. Und dann wirst du auch harte Knochen knacken, weil du nichts zu sagen brauchst, weil du es ausstrahlst und lebst. Ganz am Anfang meines Glaubenslebens in der Teestube damals, werde ich nie vergessen, hat mich mein ganzes Leben begleitet, hat Lothar Nittenhaus damals, der Pastor von der Baptistengemeinde, mal gesagt, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass du gefragt wirst. Ja. Und ich habe das im Beruf erlebt. Ich habe jetzt letzte Woche wieder einen Anruf bekommen von einem Firmeninhaber aus der Nähe von Stuttgart. Die Firma habe ich jahrelang betreut, schon viele Jahre hier. Und dann sagte er zu mir, Herr Sabolowitsch, sagen Sie mal, sind Sie Christ? Ich habe ihm kein Traktat gegeben. Ich habe auch kein Lobpreislied gesungen während meiner Arbeit. Ich habe keine Bibel neben mir liegen gehabt, sondern ich war, der ich bin. Und das Vertrauen, was damals vor zig Jahren, sind bestimmt schon 10, 12 Jahre her, gewachsen ist, das steht bis heute noch. Er war einer derjenigen, der mich angerufen hatte und damit initiiert hatte, dass ich mich selbstständig gemacht hatte. Und diese Woche rief er wieder an, Herr Sabolowitsch, wir brauchen Sie. Zu Ihnen habe ich Vertrauen. Da ist etwas gewachsen. Da habe ich nichts groß gesagt. Ich habe nur bestätigt, ja, ich bin Christ. Ich bin bewusst Christ. Und mir war nicht bewusst, dass ich jetzt was Besonderes gesagt oder getan habe. Echtheit und Selbstgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit ist etwas, was Jesus schon immer ein Dorn im Auge war. Wie oft hat er die Pharisäer und die Schriftgelehrten getadelt, genau deswegen, weil sie von sich mehr gehalten haben, als sie wirklich waren. Sich hinter frommen Masken zu verstecken. Und das gibt es leider auch in unseren christlichen Reihen. Das ist so. Und Jesus ist derjenige, der sagt, ich blicke hinter deine Maske. Ich weiß, wie es dir wirklich geht. Leg sie ab. Ich helfe dir, dich zu entfalten. Ich helfe dir, das zu entfalten, was ich in dich hineingelegt habe, so wie diese herrliche Lilie, die da so im Garten meiner Schwiegermutter aufgegangen ist. Ich bringe dich zum Blühen. Der Samen liegt in dir. Und so sind wir als Christen, als letzten Punkt, sind wir auf dem Weg. Wir haben es noch lange nicht erreicht. Irgendeiner aus unserer Mitte wird der Nächste sein, der von uns geht, der heimgeht. Wer es ist, wissen wir nicht. Das könnte im Alter nach, könnte es unser Helmut sein. Es könnte aber auch ganz andere Lebensumstände sein, dass es jemand anderes von uns ist. Das wissen wir nicht. Es liegt in seiner Hand. Wir sind auf dem Weg. Das heißt, wir dürfen uns entwickeln. Wir dürfen das, was er uns hineingelegt hat, entdecken. Und dazu lade ich uns ganz, ganz herzlich ein. Und dazu mag vielleicht auch der Brief, den ihr nachher bekommt, ein Stückchen Hilfe sein. Vielleicht ein kleiner Anstoß. Wir sind nicht vollkommen. Wir werden mal vollkommen sein. Aber wir sind auf dem Weg dorthin. Christus ähnlicher zu werden. Und dazu brauchen wir uns gegenseitig. Deswegen lasst uns nicht die Zeit damit vergeuden, übereinander herzuziehen, wenn wir irgendwo meinen, Menschenskinder, denen müsste aber mal jemand die Meinung sagen oder wie auch immer, sondern lasst uns gegenseitig zur Hilfe dienen, uns helfen, hilfreich sein. Und in diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir diese vier Punkte so ein Stückchen mitnehmen. Vielleicht in den Hauskreisen nochmal besprechen. Vielleicht alleine auch mit Gott nochmal so ins Gebet gehen und einmal nochmal sagen, Herr, was davon ist jetzt bei mir Sache? Wo möchtest du bei mir etwas zum Entfalten bringen? Zum Blühen bringen? Wo habe ich noch etwas, noch einen Schirm drüber, dass deine Liebe es noch nicht zum Blühen bringen kann. Und wenn du denkst, du brauchst da ein Stück Gesprächsunterstützung, Gebetsunterstützung, dann bist du herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen nachher und das Gespräch, das Gebet zu suchen. Und ansonsten wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag. Genießt das herrliche Wetter, auch das ein Geschenk unseres lebendigen Gottes. Amen.